gilt mein Fokus wirklich dem Ansatz, Parteien so resilient und attraktiv und irgendwie begeisterungsfähig wie möglich zu machen, dass wir auch alle wieder daran glauben, dass Parteien der Ort sein können, wo unsere bessere Zukunft entsteht. Movement Politics im Endeffekt ist parlamentarische Arbeit, ist die Fortsetzung von zivilgesellschaftlichem Engagement. Dass es da wirklich darum geht, so überparteilich die Leute auch zusammenzubringen hinter den Kulissen und dafür zu sorgen, dass es besonders zukunftsorientierte Initiativen gibt.
Herzlich willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern.
Wir reden hier in diesem Podcast oft über Transformation, dann hauptsächlich in Unternehmen, Organisationen, in der Gesellschaft. Wir schauen aber wirklich selten auf den Ort, an dem diese ganze Veränderung eigentlich zusammenlaufen müsste. Und dieser Ort, quasi Manifestierung unserer Demokratie, den Bundestag. Und das ist ein Thema, was mich wirklich interessiert hat. Mein heutiger Gast beschäftigt sich nämlich genau mit dieser Frage. Warum wirkt unsere parlamentarische Demokratie so oft festgefahren? Und warum tut sich da eigentlich nichts, obwohl sich die Welt gerade in den letzten Jahren extrem verändert hat, Organisationen sich massiv verändern? Und warum, was passiert da mit dem politischen System, beziehungsweise warum passiert da eigentlich nichts? Maximilian Öhl ist heute bei mir zum Gast, Jurist, ich sag mal politischer Systemkenner, auch von innen raus, erzählt uns gleich noch ein bisschen was. Und auch Gründer einer Initiative, die sich Brand New Bundestag nennt und hat darüber auch tatsächlich ein Buch geschrieben und deswegen ist er heute hier und ich freue mich sehr, weil das ist ja die Mutter aller Transformationen, ehrlich gesagt, die ja viel Auswirkungen auf unsere Gesellschaft hat. Hallo Max, grüß dich.
Hallo Oliver, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut, dass du Zeit gefunden hast. Wie immer hier bei uns im Podcast, bevor wir gleich noch wirklich intensiver über dein Buch reden, erzähl doch mal, also wann hast du gewusst, dass du einmal den politischen Betrieb irgendwie reinschnuppern willst? Was hast du ursprünglich mal gemacht? Und vor allen Dingen, was hat dich dann bewogen, eigentlich so strukturell mit der Veränderung von unserer Demokratie auseinanderzusetzen, was ja meiner Meinung nach echt schon lange überfällig ist?
Also tatsächlich habe ich relativ früh eigentlich mich angefangen für Politik zu interessieren. Ich erinnere mich so mit so 11, 12, 13, dass ich am Sonntagabend immer den Weltspiegel in der ARD sehr, sehr gerne geguckt habe. Also auch so diese außenpolitischen Zusammenhänge damals schon sehr faszinierend fand und sich dieses Interesse dann auch in der Schulzeit und so immer weiter fortgesetzt hat. Und gleichzeitig ich mir dann aber im weiteren Verlauf meinem Studium zum Beispiel auch mal so parteipolitisches Engagement angeguckt habe und da eben auf einige Hürden getroffen bin, die ich auch in meinem Buch ja recht ausführlich so beschreibe, wo es dann eben, man sitzt auf einmal in irgendeiner Art Ortsverbandssitzung und versteht nicht genau, worum es geht. Und das ist irgendwie eine sehr ermüdende, ermattende Erfahrung und habe mich dann anderen Dingen zugewendet. Also bin dann eher Sozialunternehmer geworden. Also ich habe Jura studiert und habe im Jurastudium damals die erste studentisch organisierte Refugee Law Clinic in Deutschland gegründet, also eine studentische Rechtsberatungseinrichtung für Migranten und Geflüchtete und bin darüber dann im Endeffekt zu dieser Art politischen Arbeit gekommen. Also es gibt mittlerweile 38 Refugee Law Clinics in ganz Deutschland. Wir haben das dann damals zusammengebunden zu so einem Bundesverband und darüber bin ich zur migrationspolitischen Interessensvertretung gekommen, habe dann auch eine Zeit lang einen Abgeordneten im Bundestag beraten und da ist mir dann aufgefallen, wie wichtig es eigentlich ist, wer am Ende des Tages im Parlament sitzt und dass es da durchaus auch einige Herausforderungen gibt, die wir besser bewältigen sollten, wenn wir gute Politik erleben wollen, weil das eben sehr, sehr stark von den Menschen abhängt.
Nicht jeder Jurastudent kommt ja auf die Idee, so eine Law-Klinik zu bauen. Wie bist du denn inspiriert worden? Was hat dich dazu motiviert, sowas zu machen?
Also ich hatte tatsächlich eine ziemlich idealistische Motivation, Jura zu studieren. Ich habe lange mir schwer getan zu entscheiden, was ich eigentlich studieren soll. Und dann am Ende habe ich mich für Jura entschieden, weil ich schon damals das Gefühl hatte, ich möchte irgendwie gesellschaftlich was beitragen. Ich möchte Strukturen verändern können, einfach für gesellschaftlichen Fortschritt, dass die Dinge besser werden. Und habe dann gesagt, okay, Jura ist so wie Sprache des Systems. Also wenn man die sprechen kann, dann hilft es wahrscheinlich sehr dabei, Strukturen zu verändern. Und dann habe ich mich allerdings in einem Jurastudium wiedergefunden, wo es dann erstmal ganz viel um irgendwie Kaufverträge und was auch immer ging. Und ich habe mich da nicht wahnsinnig viel mit identifizieren können, sondern war auch so ein bisschen ja, lost einfach in diesem Studium. In der Freizeit gab es dann viele Optionen, sich irgendwie für Recruiting-Veranstaltungen von großen Kanzleien zu bewerben und dahin zu gehen. Viele meiner Kommilitoninnen waren dann auch eher auf diesem eben Anwaltskarrieretrack. Und ich, ja, eben so ein Stück weit orientierungslos. Und besonders spannend fand ich dann so eine Organisation, die hieß oder heißt Rock Your Life. Die gibt es auch heute noch, die im Endeffekt so so Mentoring-Programme vorsieht von quasi Studierenden für, wie sie sagen, sozial benachteiligte SchülerInnen. Also wo Studierende quasi dann SchülerInnen so mentoren. Und ich fand diesen Ansatz, dass quasi Studierende ihre Zeit, ihre Privilegien einsetzen dafür, um Leuten in der Gesellschaft zu helfen, denen es nicht so gut geht, fand ich mega cool. Und dadurch, dass ich nach dem Abi die Chance hatte, ein halbes Jahr lang Freiwilligendienst in Ghana zu leisten, war mir vor allem die Perspektive von Menschen, die nach Deutschland auswandern und hierher kommen und dann auch so ein bisschen lost sind und nicht genau wissen, wie sie sich eigentlich durch dieses ganze Behörden, Deutsch und so weiter durchmanövrieren sollen, war mir das sehr geläufig. Und so dachte ich dann, hey, warum nicht eine Initiative starten, wo Jurastudierende, Menschen mit Fluchtgeschichte oder Migrationshintergrund dabei helfen, hier eben sich durch den rechtlichen Dschungel zu navigieren.
Ja, das höre ich echt oft, ne, dass auch gerade heutzutage wahrscheinlich auch noch mittlerweile noch immer mehr Jugendliche gar nicht so genau wissen, was sie machen. Du hast dieses soziale Jahr gemacht oder halbes Jahr. Ist das auch ein, also ich springe jetzt gerade schon so ein bisschen, kommst du aus einer Familie, wo das sozusagen so üblich ist, dass man sich sozial engagiert? Hast du das so ein bisschen selber gemacht oder hast du eine sehr politische Familie oder war das tatsächlich so eine Entscheidung, die du dann für dich gefällt hast?
Also ich würde sagen, ich bin mit meiner Mutter alleine groß geworden. Also aus einem Elternhaus, wo Politik eine große Rolle gespielt hat. Also meine Mutter hat sich sehr für Politik interessiert. Wir haben da viel drüber gesprochen. Und gleichzeitig war meine Mutter jetzt aber nie selber politisch aktiv oder so, sondern sie hat sich einfach sehr für die Zusammenhänge interessiert. Wir haben vor allem auch immer viel, meine Mutter ist relativ alt, also ist 1945 geboren und ist quasi auf der Flucht irgendwie in Ostpreußen geboren worden. Also hat wirklich auch als Kind noch so diese Nachkriegserinnerungen sehr in sich getragen. Und insofern ging es immer viel um, ja, auch so die, sagen wir mal, das Vermächtnis dieser Nachkriegsgeneration oder was wir eigentlich tun müssen, um zu verhindern, dass unser System jemals wieder in sowas wie den Nationalsozialismus oder den Faschismus abgleiten kann. Und ich glaube, ich habe daraus dann einfach ein sehr, sehr großes Interesse dafür gezogen, was es eben eigentlich braucht, um Gesellschaften besser zu machen und dafür zu sorgen, dass wir wirklich auch alle das Gefühl haben, dass wir in eine bessere Zukunft steuern können. Und das war eigentlich immer so mein Antrieb. Und dann ist natürlich die Politik auch da so ein Stück weit eigentlich halt einfach ein Hebel und ein Mittel zum Zweck. Und so kam ich dann auch näher, sagen wir mal, an diese parteipolitischen Dinge.
Ja, warst du mal in der Partei, bist du dann irgendwie konsequent erstmal eine Partei angetreten oder wie ging dann so dein politischer Weg in Anführungsstrichen weiter?
Also das beschreibe ich ja auch tatsächlich in meinem Buch so ein bisschen, wie das bei mir war. Also ich habe dann eben angefangen, Jura zu studieren, erst in Heidelberg und bin dann relativ schnell nach Köln gewechselt, wo ich dann auch zu Ende studiert habe und habe mir damals dann so Hochschulgruppen angeguckt von Parteien. Und aber relativ schnell für mich festgestellt, dass ich nicht das Gefühl habe, dass das jetzt der Ort ist, wo ich wirklich meine Selbstwirksamkeit erfahren werde. In meinem Buch beschreibe ich zum Beispiel mal so idealtypisch so eine Sitzung von der Hochschulgruppe, wo es dann darum ging, ob am Ende Glühwein oder Waffeln ausgegeben werden am Wahlkampfstand, was so für mich symptomatisch war dafür, womit man sich dann da inhaltlich beschäftigt. Und mich hat eben von vornherein immer interessiert, wo kann ich wirklich Wirkung entfalten, wo kann ich irgendwie anpacken, wo kann ich was machen. Und so habe ich dann für mich eben erstmal diesen Weg identifiziert, selber eine Organisation zu starten, eben mit den Refugee Law Clinics. Und das war dann mein Weg dahin. Ich bin dann, als ich dann im Bundestag gearbeitet habe und einen Abgeordneten beraten habe, da bin ich auch Parteimitglied geworden. Ich bin auch Mitglied einer Partei und habe mir auch nochmal sehr viel intensiver diese Parteistrukturen intern angeguckt. Und die Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, waren dann eben auch für mich sehr stark Ansporn und Veranlassung, Brand New Bundestag zu gründen.
Wie lange hast du im Bundestag gearbeitet?
Das war so ein knappes Dreivierteljahr ungefähr. Und ich war in so einer ganz coolen Position, weil ich nicht fest Teil eines Abgeordnetenbüros war, sondern ich war so eine Art Berater für so migrationspolitische Fragen. Und da ging es mir auch so um strategische Dinge. Und ich habe, glaube ich, auch relativ viel von diesen machtpolitischen Gemengelagen mitbekommen. Und diese Informationen waren einfach total wertvoll für mich, um zu verstehen, auch was für Zwängen die Abgeordneten ausgesetzt sind. Also viele MdB fühlen sich auch in ihrer Rolle teilweise ziemlich ohnmächtig. Also gelten natürlich eigentlich erstmal so, okay, wow, das ist unser Bundestagsabgeordneter, unsere Bundestagsabgeordnete. Aber sie selber haben häufig das Gefühl, dass sie gar nicht so wahnsinnig viel mitgestalten können eigentlich, wohin die großen Linien gerade der Politik steuern. Und das ist eben auch so eine weitere Anekdote in meinem Buch, weil natürlich, wenn Abgeordnete im Bundestag immer so das Gefühl haben, wir können eigentlich selber gar nicht so wahnsinnig viel gestalten, aber die Zivilgesellschaft gleichzeitig immer versucht, mit denen zu reden, um was zu verändern, dann laufen wir natürlich Gefahr, dass so die Veränderung und die Reformierung wirklich und die ganz substanzielle Transformation irgendwie zwischen die Stühle fällt. Und diese Erkenntnis war dann eben auch sehr handlungsleitend für mich, warum ich dachte, es ist vielleicht eine gute Idee, sowas wie Brand New Bundestag zu machen.
Ja, erst als ich das gelesen habe, ich habe echt so in mich reinschmunzeln müssen, weil ich habe auch mal einem Freund von mir hier aus Mainz geholfen, irgendwie in dem Bundestagswahlkampf. Und ich habe genau dieses Erlebnis wie du. Ich habe gesagt, ich bin nicht Parteimitglied irgendwie und habe gesagt, ich fand den Typ aber gut. Und habe gesagt, ich komme mal dazu. Dass, ja, mein Wahlkampfteam trifft sich hier so in Mainz, wie man das macht, in so einem Weinhaus. Und dann, nach dem Abend, habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich mache alles für dich, aber ich gehe nie mehr auf so eine Sitzung. Da wird genau das diskutiert, ja. Also wer ist jetzt dafür zuständig, dass das hier, keine Ahnung, die und die Blumen dort und dort in der Fußgängerzone verteilt werden? Und warum ist denn jetzt dieser Typ, der gar nichts sagt, auch dabei? Ja, das ist der Kassenwart vom Ortsverband, schieß mich tot und der muss auch rein, weil das. Und ich dachte, das wird mir so viel Energie fressen, irgendwie mich um das zu kümmern. Aber ich glaube, das sind ja, und da kommen wir wahrscheinlich auch gleich drauf, das sind natürlich die Strukturen, die es ja schon lange gibt. Und es gibt auch junge Menschen, die sich, die wollen das wahrscheinlich auch so, ne? Oder beziehungsweise viele kennen das in dem Betrieb ja wahrscheinlich gar nicht anders. Dann bist du aus dem Bundestag raus, hast du gesagt, okay, hier läuft was schief. Und dass das Problem der Demokratie eigentlich nicht sozusagen die einzelnen PolitikerInnen sind, sondern im Prinzip, so wie du das beschreibst, also eher so die Auswahlmechanismen. Ne? Also wer kommt denn da eigentlich rein? Und das hat ja viel wahrscheinlich mit, also ich empfinde das teilweise wirklich so, als dass das Rituale sind, dass das auch so Machtstrukturen sind, wer kommt da wie wo auf eine Liste und so. Wie würdest du das, habe ich das richtig wahrgenommen, wie würdest du es beschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, vor allem, wenn wir mal die große Frage der Vertrauenskrise der Parteien aufmachen. Ja, also Parteien haben ja die schlechtesten Vertrauenswerte seit 1949, nimmt stetig ab. Ja, wir alle, auch das ist auch unabhängig eigentlich von Parteipräferenz, ganz, ganz viele Leute in diesem Land vertrauen den politischen Parteien nicht. Und das hängt natürlich damit zusammen, welche Menschen wir da erleben als Repräsentantinnen. Und gleichzeitig liegt es aber natürlich jetzt nicht nur an den Einzelnen, weil dadurch, dass es offensichtlich ein systemisches Problem gibt, müssen die Gründe dafür sehr viel tiefer liegen. Und das ist auch genau da, wo Brand New Bundestag versucht anzusetzen, nämlich überhaupt mal erstmal zu identifizieren, woran es eigentlich krankt. Also warum setzen sich nicht noch irgendwie mehr ausdrucksstarke, mutige, zukunftsgewandte Leute in diesen Strukturen durch? Weil ich glaube, wir alle wissen, dass es die in unserem Land, in unserer Gesellschaft, in unseren Freundeskreisen, in unseren Familien durchaus gibt. Ja, Leute, die uns inspirieren, wo wir sagen, cool, die machen uns Hoffnung, die machen uns Mut. Aber warum erleben wir relativ wenige davon eigentlich in politischer Verantwortung? Und da sind wir halt tiefer reingegangen, haben uns das mal angeguckt, haben uns mal angeschaut, nach welchen Kriterien entscheiden Parteien eigentlich, wen sie aufstellen. Und da sind ja von außen betrachtet eigentlich sehr, sehr strange Dinge am Werk. Also wenn man sich einmal vor Augen hält, dass eigentlich die Frage, wie sehr eine Kandidatin geeignet ist, um in einem spezifischen Wahlkreis die Wahlbevölkerung anzusprechen, zum Beispiel wegen eigener beruflicher Tätigkeit, sozioökonomischer Hintergrund, solche Sachen, ja, so als Identifikationsfigur zum Beispiel auch zu dienen für die Leute dort in dem Wahlkreis, spielt eine total untergeordnete Rolle. Also die Wahlchancen spielen eine total untergeordnete Rolle. Und viel relevanter ist die parteiinterne Logik, wer jetzt quasi mal dran ist oder wer welchem Flügel angehört oder wer aus welchem genauen quasi regionalen Proporz jetzt irgendwie da aufgestellt werden muss. Und diese Dinge fordern wir heraus, indem wir eben Leute unterstützen, als Kandidierende mit aufbauen, den Parteien im Endeffekt auf die Schulter klopfen und sagen, guck mal, ihr habt da ganz, ganz tolle Leute in den Reihen und ihr würdet die jetzt vielleicht irgendwo ganz hinten auf die Liste setzen, aber aus unserer Perspektive sind das richtig starke Kandidierende. Und das haben wir eben angefangen, ja damals im Bundestagswahlkampf 2021, haben wir 11 Leute unterstützt und von denen sind dann wirklich auch 4 in den Bundestag gewählt worden.
Ja, du springst genau schon jetzt hier rein, also vielleicht noch einen kurzen Schritt mal zurück, so Brand New Bundestag, bevor es das Buch wurde quasi, war es ja diese Initiative, erzähl vielleicht ein bisschen da mal zu der Gründungsgeschichte davon.
Ja, also das ging wirklich für mich los dann nach diesem Zeitpunkt, als ich im Bundestag aufgehört hatte, wie du meintest, und dann eben mir so die Parteipolitik genauer angeschaut hatte und das Gefühl hatte, überall suchen die Leute, ob im Parlament oder in den Parteistrukturen oder in der Zivilgesellschaft, suchen sie eigentlich nach diesem gesellschaftlichen Aufbruch, ja. Einfach auch danach, dass sich wirklich grundlegend was verändert. Und das ist ja auch was, was jetzt heute 2026 uns ja immer noch total begleitet. Der Rechtspopulismus, ja, dieses vermeintlichen Alternativen bieten, ist ja auch so schon auch Ausdruck davon, dass viele Leute sich eigentlich wünschen, dass was anderes passiert. Ja, also auch in Umfragen und so weiter sehen wir das immer wieder in den Daten, dass auch da wieder unabhängig von Parteipräferenz Menschen sich einen Aufbruch wünschen, eine wirklich grundlegende Veränderung. Und für uns war das dann damals irgendwie so dieser Punkt, also ich hatte mir das angesehen, hatte das Gefühl, auch da wiederum, ja, so dieses Lost-Sein ist für mich oft irgendwie ein Gründungsimpuls für eine Organisation gewesen, weil ich wirklich auch nicht genau wusste dann, wo soll jetzt diese Veränderungskraft herkommen? Kommt die aus den Parteien, kommt die aus dem Parlament, kommt die aus der Zivilgesellschaft, wo kommt sie her? Niemand fühlt sich dazu in der Lage. Und dann lag ich eines Freitagsvormittags in meinem Bett und habe mir die Damen an diesem Tag erschienene Netflix-Doku Knockdown the House, frischer Wind im Kongress auf Deutsch, gibt es auch auf YouTube anzusehen, über Alexandria Ocasio-Cortez und andere Kandidierende in den USA angeschaut, wo es um AOC und ihre Kandidatur geht, aber vor allem um die zwei amerikanischen Organisationen Brand New Congress und Justice Democrats, die mit der Kraft der Zivilgesellschaft sie als Kandidatin aufgebaut haben. Also von außen im Endeffekt in diese parteipolitischen Prozesse reingewirkt haben, dafür gesorgt haben, dass sie sich gegen einen Establishment-Demokraten durchgesetzt hat und dann eben jetzt zu dieser progressiven Ikone der USA geworden ist. Und für mich war das ein total elektrisierendes Erlebnis, diese Doku zu sehen, weil ich sofort gesagt habe, hey, okay, da ist mal wirklich Veränderungskraft, ja, da passiert was, da kommt die Zivilgesellschaft wirklich dann mal zusammen mit der Parteipolitik, das ist Hand in Hand, das ist nicht mehr so eine getrennte Welt und sowas brauchen wir in Deutschland doch eigentlich auch. Und dann habe ich ein paar von meinen Freunden, Bekannten angeschrieben und zwei davon, Eva und Daniel, haben dann gesagt so, hey, finden wir eine coole Idee, lass was machen. Und so haben wir dann im Sommer 2019 losgelegt, diese Organisation aufzubauen.
Ja, cool. Ja, das ist ja auch spannend. Ich glaube auch, warst du mal in den USA? Also hast du mal auch eine Zeit lang gelebt?
Ja, tatsächlich. Ich hatte da das Glück, ein Jahr lang in Berkeley studieren zu können im Zuge meiner Doktorarbeit. Und das war tatsächlich auch ein relativ historisch relevanter Zeitpunkt, weil damals Donald Trump das erste Mal gewählt worden ist. Und das war natürlich auch in Berkeley als quasi Hochburg des liberalen Amerika erstmal totale Schockwelle, Schockstarre dort, wirklich eine Woche lang kollektive Depressionen am Campus und so, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und da habe ich natürlich einiges auch mitgenommen von dem politischen Selbstverständnis der Leute dort, ja.
Mhm. Ja, und wie gesagt, die Idee dieser Law Clinics, die gibt es ja auch dort da schon, ne? Schon länger. Ja, super interessant. Ich sag mal, wie haben die Parteien dann am Anfang darauf reagiert? Haben die euch den Vogel gezeigt? Haben die euch müde belächelt? Wie war so die erste Rezeption eigentlich?
Also durchaus einiges an Skepsis ist uns natürlich entgegengeschlagen, weil natürlich auch viele Leute aus den Parteien oder so die politischen Strategen schon auch diese Ansätze aus den USA kannten mit Brand New Congress und Justice Democrats, aber eigentlich da so die einhellige Bewertung eher war so, das wird in Deutschland nicht funktionieren, ja. Also es gab ganz viele Leute, die gesagt haben, ihr werdet da gar nicht in die Parteien so richtig reinkommen. Die sind viel stärker mitgliedschaftlich organisiert, als es in den USA der Fall ist und so weiter. Und sehr schön, dass ihr diesen Anspruch habt, das machen zu wollen, aber ja, wird sich nicht lohnen. Ja. Und gleichzeitig gab es aber ganz, ganz viele Rückmeldungen von den Leuten aus den Parteien, die gesagt haben, ja, aber es stimmt, die Strukturen sind problematisch und auch ich bin genervt und auch ich bin frustriert und wir müssen das eigentlich besser machen. Und ich schlage mir da irgendwie meine irgendwie Wochenenden und meine späten Abendstunden unter der Woche um die Ohren. Aber so richtig viel rum kommt dabei nicht bei meinem Parteiengagement. Und insofern wussten wir, dass da doch auch viel Resonanz ist und viel Verständnis, was wir versuchen zu erreichen. Und dann haben wir halt sehr genau zugehört und uns Gedanken gemacht, wie wir diesen Ansatz aus den USA so übertragen müssen auf den deutschen Kontext, dass er wirklich funktionieren kann. Bei den USA gibt es ja eher diese öffentlichen Vorwahlen, ne, wo man dann öffentliche große Kampagnen macht, so wie auch Soran Mamdani das ja gemacht hat jetzt bei der Oberbürgermeisterwahl in New York, wo dann es eine große öffentliche Kampagne gab und er sich dann gegen den Establishment-Demokraten durchgesetzt hat. Und in Deutschland natürlich die Delegierten ja parteiintern diese Entscheidung treffen und wir deswegen nicht so groß auf den irgendwie Tisch hauen können, groß Rabatz machen und sagen, ihr müsst jetzt diese Kandidatin aufstellen, weil das würde einfach nichts bringen, dann würden die Parteileute einfach sagen so, wer seid ihr und was wollt ihr von uns? Sondern deswegen ist es eher so ein sehr kooperierendes, auch sehr wertschätzendes Verhältnis, wo wir einfach sagen, wir werben für die Leute, die es eben in den Parteien gibt oder werben dann auch bei Menschen dafür, die wir in der Zivilgesellschaft als starke Akteure sehen, geht doch mal in die Parteien rein. Und so hat es dann doch auch am Ende ziemlich gut funktioniert.
Ja, wie ist denn so euer Scouting-Prozess?
Also es gibt zum einen die Möglichkeit auf unserer Webseite laufend Menschen zu nominieren, von denen eben die Leute da der Meinung sind, dass sie gute RepräsentantInnen wären. Das kann man wirklich die ganze Zeit machen. Alexandria Ocasio-Cortez wurde damals von ihrem Bruder nominiert und auch bei uns gehen eigentlich die ganze Zeit Nominierungen ein. Und darüber hinaus haben wir natürlich mittlerweile ein relativ breit verzweigtes Netzwerk in die verschiedenen Parteien rein. Also wir haben jetzt inzwischen 38 Abgeordnete erfolgreich unterstützt auf ihrem Weg in den Bundestag und in verschiedene Landesparlamente. Wir haben auch erfolgreich auf kommunaler Ebene Menschen unterstützt und daraus haben wir natürlich ein großes überparteiliches Netzwerk von Linkspartei bis Union, wo dann auch unsere Abgeordneten uns darauf aufmerksam machen, welche neuen quasi Talente, welchen neuen spannenden Nachwuchs es in den Parteien gibt. Und dann sprechen wir die auch mal an und laden sie gegebenenfalls auch ein, sich bei uns zu bewerben.
Aber nur, dass ich das jetzt richtig verstehe, auch nochmal für unsere Zuhörenden. Das heißt aber grundsätzlich, die Parteien müssen weiterhin diese Kandidaten, die ihr quasi auch selektiert und auch vorbereitet und sowas, müssten ihr weiter trotzdem nominieren. Ne? Also das heißt, ihr müsst ja schon auch da, das funktioniert ja nicht gegen den Willen der Parteien. Ne? Wie macht ihr das? Psychologische Tricks? Viel Geld? Was sind denn da
die? Also tatsächlich am Anfang 2021, beschreibe ich auch ausführlich im Buch, haben wir die Leute vor allem aufgebaut, dadurch, dass wir ihnen geholfen haben, Presse- und Medienöffentlichkeit zu erzeugen. Also da gab es zum Beispiel den Fall von Rasha Nasr, die mittlerweile eben Bundestagsabgeordnete aus Dresden ist und die eigentlich eher, sagen wir, Außenseiterchancen höchstens gehabt hätte. War eine Newcomerin, hat auch viel von der Partei intern gehört. Geh mal auf einen hinteren Listenplatz, du bist dann in 4 Jahren erst soweit. Und wir haben aber gesagt, so nee, Rasha ist eine super Kandidatin, die brauchen wir jetzt im Bundestag und haben dann dafür gesorgt, dass es Berichterstattung über sie im Spiegel gab. Es wurde über Brandy Bundestag berichtet und dann aber auch am Beispiel von Raschas Kandidatur. Sie war da mit einem ganzseitigen Foto drin und das war natürlich dann für sie ein großes Pfund, mit dem sie arbeiten konnte im parteiinternen Wettbewerb, weil keine andere Kandidatin aus ganz Sachsen, egal welcher Partei, hatte im Bundestagswahlkampf, als es noch nur um die parteiinterne Vorentscheidung ging, irgendwie deutschlandweite Presse, geschweige denn im Spiegel, geschweige denn mit Foto. Und das war dann nochmal so ein Ausrufezeichen gegenüber ihrem Landesvorstand, der sie dann tatsächlich auf den vorderen Listenplatz, auf den 4. Listenplatz gesetzt hat. Und so ist sie Bundestagsabgeordnete geworden. Und das war eben damals, 2021, da waren wir eine junge Organisation. Inzwischen haben wir natürlich eben dadurch, dass wir auch diese parteiinternen Netzwerke haben, ganz andere Möglichkeiten darauf einzuwirken, weil alleine das quasi Endorsement von uns, also dass wir Menschen unterstützen, den Leuten auch hilft, parteiintern als quasi ja gewichtige Kandidatin wahrgenommen zu werden. Also dass das so eine Art von auch irgendwie Label oder so eine Art Gütesiegel so ein Stück weit ist. Und insofern nutzen viele Kandidierende das dann eben auch gerne in diesen parteiinternen Wettbewerben zu sagen, ja, ich werde ja auch vom Brand New Bundestag unterstützt oder machen mit uns zusammen Veranstaltungen oder so.
Ja, begleitet ihr denn die Kandidatinnen auch wenn sie gewählt wurden, zum Beispiel auch dann eine Zeit lang noch weiter? Oder ist sozusagen, hört euer Mandat auf, wenn die Kandidatur vorbei ist? Wie löst ihr das?
Also tatsächlich fängt auf ein Stück weit unsere Wirkungslogik dann erst so richtig an. Also wir sagen immer, Brand New Bundestag fußt auf drei Säulen. Die erste ist die, über die ich gerade gesprochen habe, die Kandidierendenunterstützung. Die zweite ist dann so unsere Community-Arbeit, dass wir ganz viele Volunteers sind, die dann eben auch in unserer Community überparteilich aktiv sind, aber in Bezug auf ganz konkrete Kandidaturen Menschen unterstützen können. Und die dritte Säule, die ganz entscheidend ist natürlich für die politische Veränderung, die wir auch mit herbeiführen wollen, ist eben die Arbeit im Parlament. Das nennen wir Movement Politics, auch ein Begriff, den die Amerikaner geprägt haben im Sinne, und der bedeutet, Movement Politics im Endeffekt ist parlamentarische Arbeit, ist die Fortsetzung von zivilgesellschaftlichem Engagement. Also das wirklich sehr, sehr zusammenzudenken, dass das zusammengehört. Man fängt an, sich für die eigene Gemeinde, für die eigenen Kontexte zu engagieren. Und wenn man das dann systemisch verändern will, dann geht man vielleicht auch in politische Verantwortung, um noch einen größeren Hebel zu bedienen. Aber es lebt eigentlich auch immer von diesem ständigen Austausch von politischen MandatsträgerInnen und der Zivilgesellschaft. Und das ist quasi so unser Verständnis, was uns da prägt.
Ja. Wie ist das denn, wie schwer ist es denn für euch dann, also angenommen, mein Bruder würde mich jetzt nominieren, der würde mich ansprechen, ich würde sagen, ja, lass mal stecken, Leute, ich habe keine Lust, wie du es eben schon beschrieben hast, auf die Diskussion in kleinteiligen Parteien sein. Wie groß ist denn so, also wie viel Aufklärungsarbeit müsst ihr auf Kandidatinnenseite denn auch leisten, dass die sich auf so ein Abenteuer einlassen?
Am Anfang natürlich relativ viel, weil da kannte uns ja auch keiner, da wusste keiner so richtig, was wir machen. Und inzwischen aber ist es wirklich so, dass sich teilweise auch gestandene Bundestagsabgeordnete bei uns melden und sagen, hey, können wir nicht zusammenarbeiten, ja, weil ihr seid eine spannende Initiative und so weiter. Und das hängt natürlich dann auch wirklich viel mit dieser Arbeit eben im Parlament zusammen, die wir machen. Kann ich nochmal vielleicht ein bisschen ergänzen zu meiner Ausführung vorhin, dass es da wirklich darum geht, so überparteilich die Leute auch zusammenzubringen hinter den Kulissen und dafür zu sorgen, dass es besonders zukunftsorientierte Initiativen gibt. Ja? Also wirklich auch zum Beispiel, wir haben einen Beitrag leisten können, dass das 49-Euro-Ticket kam, ja, als Fortsetzung vom 9-Euro-Ticket, weil wir da auch Abgeordnete überparteilich zusammengebracht haben mit Leuten aus der Zivilgesellschaft und auch in anderen Bereichen, im Migrationsbereich, was die Gaspreisbremse damals betraf, da haben wir mit einer Rolle gespielt, beschreibe ich auch alles im Buch, was wir da genau hinter den Kulissen gemacht haben. Und insofern ist es natürlich, haben wir als Organisation schon auch so ein gewisses politisches Gewicht, wobei wir das jetzt nicht immer ständig nach außen tragen und sagen, guck mal, was wir Tolles gemacht haben, weil es so ein Stück weit unsere Wirkungslogik ja wieder konterkarieren würde, weil wir halt im Endeffekt davon leben, so ein Convener zu sein und die Menschen zusammenzubringen. Und daher gibt es eigentlich wirklich mittlerweile ein ziemlich starkes Interesse auch von sowohl Kandidierenden als auch von Abgeordneten, mit uns zusammenzuarbeiten, um eben gegebenenfalls auch eigene Anliegen voranzubringen.
Ja, ich meine, wenn ihr habt euch ja auch die, oder wenn ich mir so die Struktur angucke, also ich habe ja eben von meinem Kumpel erzählt, dem ich dann im Wahlkampf geholfen habe, das hat dann auch funktioniert, zumindest. Das heißt, ich habe das auch teilweise dann da in Berlin dann auch damals begleitet, also ihn da besucht und das angeguckt, so. Das ist ja schon eine eigene Welt, ne? Muss man ja schon sagen. Und ich glaube, da gibt's ja auch Spielregeln, und ich glaube, das ist ja für den normalsterblichen Menschen irgendwie extrem schwierig, da hinter die Kulissen zu gucken. Und auch zu verstehen, auf was lasse ich mich denn jetzt ein, wenn ich jetzt tatsächlich so ein Amt annehme, was bedeutet das auch vom Engagement, zeitlich und so weiter und so fort. Wie viele Menschen, mit denen ihr denn da so sprecht, sozusagen, sind denn eigentlich so auf dem Trip, Berufspolitikerin zu werden? Oder sind das Menschen, die das dann teilweise aus heiterem Himmel trifft? Also wie, weil es ist ja schon eine große Entscheidung, sowas zu machen. Also viel Verantwortung, es ist aber auch viel, da muss von zu Hause weg, zeitliches Engagement und so weiter. Das ist ja nicht leicht, sowas zu machen, ne?
Auf jeden Fall, und das versuchen wir auch ein Stück weit immer abzuprüfen, oder nicht nur ein Stück weit, sondern im Idealfall möglichst gut abzuprüfen, ob die Leute auch wirklich diesen Willen mitbringen, das machen zu wollen. Ja, weil natürlich, man tut den Menschen auch keinen Gefallen, wenn sie sagen, ich möchte da mal ein bisschen ausprobieren und dann mal gucken, weil natürlich ist das eine krasse Rolle und sehr herausfordernd, und alleine der Wahlkampf und dann aber auch Abgeordnete zu sein mit dem großen Pensum und auch den innerparteilichen und medialen Zwängen und so weiter, den ausgeliefert zu sein. Also man muss schon auch sagen, es ist ein herausfordernder Job und es ist wirklich auch nicht für jede und jeden gemacht, sondern man sollte schon zum einen eben diesen Willen mitbringen und auch so ein Stück weit die Resilienz, das dann auch durchstehen zu können. Ja, aber um die Frage zu beantworten, was zur Berufspolitik oder so, also für uns ist es so ein Stück weit, wir versuchen schon eher Leute zu finden, die angetrieben sind durch ein starkes gesellschaftliches Anliegen im Endeffekt. Ja, also die wirklich die Gesellschaft irgendwie verbessern, an irgendeiner Stelle weiterbringen wollen. Viele von den Leuten, die wir unterstützen, haben sich davor in der Zivilgesellschaft für bestimmte Themen engagiert, weil wir eben auch da dieses Verständnis von Movement Politics, also der Zusammenarbeit von Zivilgesellschaft und Parlament bzw. Parteien befördern wollen. Und es ist tatsächlich bei uns eher so ein bisschen im Auswahlprozess so, wenn wir das Gefühl haben, ah, das könnte jemand sein, wo eher vielleicht so eine Art Karrierismusverdacht besteht, dann ist das meistens ein Zeichen, dass die Person am Ende von uns nicht unterstützt wird, weil es ja, wir wollen ja auch quasi, sagen wir mal, das bestehende Portfolio an PolitikerInnen im Parlament eher ergänzen mit so Typen, die es bislang noch nicht so wahnsinnig viel gibt.
Ja, ich habe am Anfang gesagt, ich unterhalte mich ja viel mit Menschen, die so Transformationsprozesse machen. Und ich glaube, das Wichtigste, was zu der Konklusion kommen wir eigentlich immer alle, egal über welche Themen oder in welchen Bereichen wir sprechen, sowas braucht Geduld. Ne? Ich glaube, du schreibst ja auch irgendwie, dass diese Veränderung wirkt erst über mehrere Wahlzyklen. Ne? Du schreibst was von 8 bis 12 Jahren. Das ist ja gerade in der heutigen Zeit, wo alles so TikTok kurz mal durchgewischt und so ist, das ist ja schon auch stark, ne? Also sowas auch mit so einer Perspektive zu machen. Also wie schwer fällt dir das denn auch, tatsächlich in solchen langen Zyklen zu denken? Bist du da manchmal ungeduldig?
Auf jeden Fall, definitiv. Ich glaube, das geht uns allen so, geht auch mir so. Also natürlich bin ich auch total ungeduldig und vor allem jetzt gerade, wenn man sieht, wie stark der Rechtspopulismus wird und so, würde ich mir natürlich auch wünschen, dass wir viel schneller schon da wirklich entschiedene Antworten drauf finden. Gleichzeitig ist es natürlich auch klar, dass jetzt diese Maßnahmen, die wir mit Brand New Bundestag verfolgen, nicht die alleinige Antwort darauf sein können. Ja, also ich meine, du hast TikTok oder so angesprochen, Social Media Kommunikation der prodemokratischen Parteien ist ja auch echt ein Riesenthema. Das ist ja das Feld, in das ich mich jetzt so auch weiterhin vorgewagt habe mit Mediaforce, der Kommunikationsberatung.
Deine Agentur, da kann ich mal an der Stelle mal sagen. Ja,
genau,
ja.
Die ich mittlerweile leite und gegründet habe. Aber was Brand New Bundestag betrifft, bin ich schon gerade doch auch in dieser Zeit sehr, sehr froh, jetzt eben zum Beispiel so Leute wie Rasha Nase oder auch Amon Zorn oder Kassem Tal-Saleh als Bundestagsabgeordnete zu erleben, die in dieser Zeit auch eine Stimme haben und auch zu den prominenteren Mitgliedern ihrer Fraktionen gehören und auch auf Social Media eine relativ große Reichweite haben. Und ja, klar, gleichzeitig gerade die tiefgreifende Transformation erfordert Zeit. Das wissen auch leider die Gegner der Demokratie, die genau versuchen, das auszuspielen. Und deswegen brauchen wir halt auch wirklich starke Kommunikation. Und ich verstehe diese Art von Social Media Kommunikation, die wir auch mit Mediaforce versuchen zu machen, da wirklich als so eine Art auch Abwehrkampf, auch ein Bollwerk gegen den Extremismus. Und das in der Hoffnung, dass das ermöglicht, dass Brand New Bundestag die langfristige Wirkungslogik auch ausspielen kann. Also das ist so ein bisschen mein Gedankengang gewesen, auch warum ich diese Organisation Mediaforce gegründet habe.
Ja, was braucht Brand New Bundestag so als jetzt für die Zukunft am meisten irgendwie Support, Kohle? Was ist so, was, wo kann, wenn jetzt jemand das hört und sagt, ey, super Idee, wo kann man euch am besten helfen?
Also tatsächlich natürlich immer gerne, indem man sich meldet, mitmischen will, ob es als Volunteer ist, ob man Leute nominiert über unsere Webseite. Also auf brandnewbundestag.de findet man viele Informationen, kann sich als Volunteer sofort anmelden, kann auch spenden, kann Fördermitglied werden. Das hilft uns natürlich auch sehr. Wir sind zu immer größeren Teilen inzwischen crowdfinanziert, worauf wir auch sehr stolz sind, weil wir da auch immer den Anspruch hatten, wirklich eine Graswurzelorganisation zu sein, wo wirklich viele Leute dahinter stehen und wo es auch eine starke Nahbarkeit und Durchlässigkeit gibt. Also man kann wirklich bei uns sehr, sehr schnell auch mitgestalten und gleichzeitig, klar, hilft uns Geld natürlich immer als wie gesellschaftliche Organisation. Wir sind im Wesentlichen Crowd- und Spendenfinanziert. Wir haben auch so ein paar natürlich sonst Förderpartner und so, aber so läuft es bei uns und jenseits davon geht es wirklich, glaube ich, auch uns darum, dass es einfach immer mehr Menschen gibt, die sich für die Demokratie so richtig engagieren und am liebsten auch gerne einfach in eine Partei eintreten. Ja, also so herausfordernd das erscheinen mag und so trocken das dann vielleicht auch manchmal ist, so in dem ersten Kontakt. Wir brauchen, glaube ich, wirklich viele, viele Leute, die sich da jetzt auch wieder reinwerfen und auch durch die mühseligen Prozesse durchgehen und dafür sorgen, dass die Parteien besser funktionieren. Und das ist auch egal, in welche Partei, ja, von irgendwie Linkspartei bis Union, kann man sich da einfach aussuchen, was man machen will. Weil wir sind wirklich alle aufgerufen, da auch eine Antwort zu finden auf diese Herausforderung der Demokratie durch den Rechtspopulismus. Und wenn die eine oder andere Zuhörerin, die vielleicht jetzt Interesse haben könnte, in der Partei zu gehen, aber nicht genau weiß, wie sie es machen soll, dann gerne auch begleitet davon, Teil der BNB-Community, wie wir Brand New Bundestag abgekürzt nennen, zu werden. Weil da findet man natürlich ganz viele Verbündete, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben und hat dann auch gleich Anknüpfungspunkte für das eigene parteipolitische Engagement.
Ja, glaubst du, dass die, ich habe da mal in meinem Freundeskreis mal diskutiert, also ist das Modell, also so wie du es ja beschreibst, glaubst du ja das Modell der Parteien, oder siehst du in Zukunft vielleicht auch, verändert sich das auch? Also werden wir vielleicht sowas wie die Franzosen, so eine, also eher so auf Bewegungen sozusagen, in Zukunft, brauchen wir was anderes? Also brauchen wir vielleicht mehr als so eine gute Auswahl von Kandidaten? Also ist jetzt sehr hypothetisch, aber was würdest du mit deiner Erfahrung da sagen?
Also tatsächlich mal, natürlich verfolge ich diese Diskussionen auch, wie zum Beispiel auch zu Bürgerinnenräten oder zu mehr direkter Demokratie und so weiter, und kann sicherlich diesen Ansätzen auch vieles abgewinnen. Ja, also auch Bürgerinnenräte, wenn sie gut gemacht sind, dann können sicherlich auch eine Ergänzung unserer demokratischen Prozesse sein. Das Problem bei denen ist halt häufig, dass sie eben leider nicht so richtig verknüpft sind mit den machtpolitischen Prozessen, und dann läuft man natürlich Gefahr, da so Beteiligungsprozesse zu machen, die aber nicht wirklich Auswirkungen auf den Inhalt in der Politik haben und die Leute, die dann an diesen Bürgerinnenräten teilgenommen haben, eher noch weiter zu frustrieren. Und ich bin halt jemand, der immer gerne auf den Status quo guckt und auch guckt, wo kann ich jetzt am schnellsten wirklich eine Veränderung herbeiführen. Und wir leben halt in dieser Parteiendemokratie. Sie ist sicherlich nicht perfekt. Es gibt sicherlich viele Dinge, um die man sie weiterhin ergänzen könnte. Aber halte ich das für wahnsinnig realistisch, dass das jetzt bald passiert und wir jetzt irgendwie ähnlich wie in der Schweiz ganz viele Volksentscheide haben oder wir jetzt alle bei gelosten BürgerInnenräten Sachen entscheiden? Nee, halte ich nicht für wahnsinnig realistisch, weil natürlich auch in diesem jetzt so herausgeforderten Zustand solche großen strukturellen Reformen am demokratischen System einfach ziemlich unwahrscheinlich sind. Und deswegen gilt mein Fokus wirklich dem Ansatz, Parteien so resilient und attraktiv und irgendwie begeisterungsfähig wie möglich zu machen, dass wir auch alle wieder daran glauben, dass Parteien der Ort sein können, wo unsere bessere Zukunft entsteht. Und das treibt mich total an, ja, weil das ist quasi so, das ist das Betriebssystem, was wir haben. Und das würde ich gerne sehr viel weiter noch verbessern und optimieren, anstatt mir darüber Gedanken zu machen, ein neues Betriebssystem zu bauen. Auch wenn ich die Gedanken natürlich spannend finde, nehme ich in meinem Buch auch ein bisschen Bezug dazu. Aber wie gesagt, mein Fokus gilt zu dem Status quo und der Herausforderung, die jetzt gerade vor uns liegt.
Ja. Max, vielen Dank. Brand New Bundestag, 18 Euro, glaube ich, kostet es, überall im guten Buchhandel zu kriegen. Viele Sachen, die wir jetzt hier nur kurz anschneiden konnten, hast du da natürlich deutlich intensiver beschrieben. Und wirst wahrscheinlich auch über LinkedIn oder sowas, kann man dich sicherlich auch anfunken, wenn man da noch mehr wissen will. Abschließende Frage, wenn wir uns in, was sage ich jetzt mal, in 12 Jahren widersprechen. In was für einer politischen Welt leben wir? Mal ein schönes Zukunftsszenario.
2038 wäre das ja in 12 Jahren. In meinem Buch schreibe ich von der Brand New Democracy 2035, und das ist auch so vielleicht dieses positive Bild, das ich zeichnen möchte, so zum Abschluss dieses Podcasts, weil ich wirklich daran glaube, dass die Dinge noch sehr viel besser werden können und dass wir eigentlich auch ganz gute Voraussetzungen dafür haben, weil wir haben immer noch funktionierende politische Institutionen. Ja, der Rechtsextremismus fordert uns alle gerade ganz schön heraus und wir haben einige inhaltliche Dinge anzupacken, aber es gibt eigentlich nicht so einen wirklichen Grund, warum wir das nicht auch schaffen können sollen, warum nicht unsere Wirtschaft Wirtschaft klimaneutral transformiert werden können sollte, warum wir nicht auch unser Verwaltungshandeln sehr viel effizienter gestalten können sollen, warum wir es nicht auch besser machen sollen, wie unser Sozialstaat funktioniert, wie wir soziale Sicherungssysteme schaffen. Also wir haben ganz, ganz viele Lösungen parat und ich gehe davon aus, wenn wir wirklich mit dieser Mut und auch so dieser Zukunftsfreude so ein Stück weit wieder mehr ins Werk gehen und auch schaffen, dass es mehr Spaß macht, sich politisch zu engagieren, dass wir 2038 in einer echt coolen, freiheitlichen, positiven, liberalen, vielfältigen und einfach sehr, sagen wir mal, hoffnungsfrohen Gesellschaft leben. Und das ist so dieses Bild, was mich antreibt, gerade in diesen Zeiten, wo wir so viele herausfordernde News aus den USA oder wo auch immer herbekommen oder aus dem Iran, finde ich, ist das immer so ein Bild, was mich antreibt. Und deswegen würde ich mal sagen, 2038 leben wir in einer brand new Democracy, die uns alle sehr, sehr froh macht.
Und vielleicht gucken sich die Amerikaner dann von uns was ab. Und sagen, guck mal, wie cool die Deutschen das gemacht haben. Die haben es richtig gerockt, die haben was draus gelernt. Max, vielen Dank. Nochmal zum Mitschreiben, Brand New Bundestag im Goldmann Verlag erschienen, 18 Euro. Deine Agentur Mediaforce, ist mediaforce.me, glaube ich, ne?
Genau.
Mediaforce.me sozusagen. Guckt euch das auch mal an, also gerade wenn ihr in dem Bereich Kampagnen und sowas vielleicht Unterstützung brauchen könnt. Liebe Parteigenossinnen und Mitglieder da draußen, wie auch immer, aus welcher Ecke ihr auch immer kommt, solange es demokratisch ist, guckt euch das Thema mal an. Ich werde es auf jeden Fall auch mal hier in meinem Freundeskreis machen. Verschenktes Buch. Empfehlt diesen Podcast weiter, wenn ihr wollt, dass Leute das hören. Und Max, ich bedanke mich für deine Zeit und wünsche euch viel, viel Erfolg in unserem aller Sinne. Und wenn wir irgendwie helfen können, melde dich einfach.
Top. Vielen Dank für die Einladung, Oliver. Hat Spaß gemacht.
Das war Rocket Fuel, der Podcast mit Oliver Kemmern.